Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Eine Woche hat er sich Zeit genommen, um das Münchner Missbrauchsgutachten zu lesen. Am vergangenen Donnerstag trat der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx dann vor die Presse, um Stellung zu nehmen. Das Echo darauf war durchwachsen. Gerade die Betroffenen hätten mehr erwartet. Aus der Politik gab es aber auch Lob. Regina Amicht-Quinn hat die Ereignisse der vergangenen Woche aufmerksam verfolgt. Sie hat ihre eigene Geschichte mit der katholischen Kirche. Bei ihr ging es ums Berufliche. Da hat sie erfahren, wie erbarmungslos die Kirche mit vermeintlichen Abweichlern umgeht, während sie auf der anderen Seite in den eigenen Reihen sogar Missbrauchstäter gedeckt hat. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Guten Tag, Frau Amicht-Quinn.
Guten Tag.
Wie haben Sie den Auftritt von Reinhard Marx am Donnerstag erlebt?
Extrem zwiespältig. Kardinal Marx hat sich ja der Situation gestellt, in der er als Kirchenvertreter und er als Mensch ist. Und das haben andere nicht getan. Insofern ist das gut. Und gleichzeitig bleibt bei mir ein sehr schaler Geschmack bei den Beteuerungen von Erschütterung, von Beschämung und davon, dass man jetzt die Opfer in den Mittelpunkt stellt. Dieser schale Geschmack hat ganz unterschiedliche Gründe, denn neu an diesem Gutachten ist ja die Detailliertheit, mit der einzelne Fälle nachgezeichnet werden, und alles andere ist nicht neu. Dazu passt, dass auch die Rhetorik nicht neu ist. Als der frühere Papst Johannes Paul II. Mit sexueller Gewalt in der Kirche konfrontiert war, äußerte er Erschütterung, Beschämung. Als Papst Benedikt sich in diesem Kontext mit Vorfällen sexueller Gewalt auseinandersetzen musste, ging es im Modus von Erschütterung, Beschämung angesichts abscheulicher Verbrechen und dem Fokus auf Opfer. Und ich selber wüsste gerne, was diese Erschütterung bei Kardinal Marx im aktuellen Fall wirklich bedeutet. Ist es eine Erschütterung, die aus einer grundlegenden Empathie mit den Opfern kommt, oder ist es eine Erschütterung, die aus dem Sprechenden selbst auch ein ganz klein wenig ein Opfer macht?
Aber er hat sich ja entschuldigt, auch persönlich und moralisch Verantwortung übernommen. Reicht das nicht?
Nein, es reicht trotzdem nicht. Denn was sich hier vermischt, ist die moralische Verantwortung, die ein Mensch qua Amt für den ihm zugeordneten Bereich übernimmt, und die moralische Verantwortung, die ich für mein eigenes Fehlverhalten übernehme. Hier braucht es wirklich größere Klarheit. Sonst haben wir im Grunde nur einen kirchlichen Winterkorn-Moment.
Was hätten Sie erwartet? Was hätte passieren müssen?
Wenn ich jetzt nicht nur über die Pressekonferenz, sondern über die Situation der sexuellen Gewalt in der Kirche überhaupt spreche, dann müssten zwei Dinge passieren. Und das erste ist in der Verantwortung der Politik, denn das Konkordat, das ja das Verhältnis zwischen Kirche und Staat regelt, in der jetzigen Form aus dem Jahr 1933 stammt, muss von den jeweiligen Ländern neu und kritisch überarbeitet werden.
Was genau meinen Sie? Welche Regelungen müssten geändert werden?
Es müssten alle Regelungen, die da stehen, neu reflektiert werden, ob sie tatsächlich noch in unsere Zeit passen. Das Konkordat steht den Kirchen weitreichende eigene Kompetenzen zu. Und daher kommt beispielsweise der konfessionelle Religionsunterricht an unseren Schulen, der ja staatlich bezahlt wird. Daher kommen auch die theologischen Fakultäten an den Universitäten, die genauso staatlich bezahlt werden. Aber dazu gehören auch die Fragen, wer denn eigentlich entscheiden darf in juristischen und strafrechtlichen Fragen, aber auch in Fragen, welche Professoren und Professorinnen überhaupt berufen werden.
Und da sagen Sie, da sollen die Kirchen künftig gar nicht mehr mitreden dürfen?
Ich glaube, das ist Verhandlungssache. Ich würde nicht sagen, dass das Konkordat per se abgeschafft werden muss. Aber wir können das nicht einfach so weitertragen mit dem entsprechenden kirchlichen Arbeitsrecht und mit der Ausnahme, dass Priester beispielsweise dann, auch wenn sie straffällig werden, nicht unbedingt der staatlichen Gesetzbarkeit unterliegen. Das müssen die Rechtswissenschaftler sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche neu regeln.
Sie haben gerade noch einen zweiten Punkt erwähnt, was noch passieren müsste.
Ja, manchmal geht ja meine Fantasie mit mir durch und das tut sie in diesem Fall auch. Was passieren könnte jetzt, ist, dass alle Amtsträger, und zwar egal, ob sie persönlich in schuldhaftes Verhalten verstrickt sind oder nicht, zurücktreten. Dass die Verantwortung für den Weiterbestand der Kirche und die Form dieses Weiterbestehens der Kirche an Laien und ins Lokale delegiert wird, an Gruppen, die sich finden, dass es ein Moratorium gibt, das 5 oder 10 Jahre dauern kann, an dessen Ende dann eine Entscheidung steht. Das wäre ein gefährliches Experiment, aber das Experiment, das wir jetzt gerade fahren, ist auch gefährlich.
Sie selbst haben in Ihrer Biografie negative Erfahrungen mit der katholischen Kirche und mit Reinhard Marx persönlich gemacht, und zwar in beruflicher Hinsicht. Sie haben eine akademische Laufbahn als Theologin eingeschlagen, haben promoviert, sich habilitiert und wollten Professorin werden. Sie sind 2-mal im akademischen Auswahlverfahren für einen Lehrstuhl für Moraltheologie auf Listenplatz 1 gelandet. Und was ist dann passiert?
Mir hat die katholische Kirche 2-mal offiziell, mehrmals eher so unter der Hand, das sogenannte Nihil Obstat verweigert. Das ist die Zustimmung der römischen Kirche zu Berufungen. Ich habe nie Gründe dafür erfahren, was sogar im Kirchenrecht widerrechtlich ist. Der Antrag auf Akteneinsicht, den ein Kirchenrechtler für mich gestellt hat, wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Das heißt, ich war in einer kafkaesken Situation und gefühlt habe ich mich eher wie so eine Comicfigur, die mit voller Geschwindigkeit gegen eine Wand prallt und dann so Rauchspiralen über dem Kopf hat. Denn als Frau in dieser Situation mit Familie, mit Kindern an einen solchen Ort zu kommen, war vor 20 Jahren nicht einfach und ist es auch heute nicht.
Wie sind Sie damals damit umgegangen? Da muss ja ein Lebenstraum für Sie geplatzt sein.
Ich habe großes Glück gehabt. Ich hatte sehr viel Unterstützung aus dem Kolleginnenkreis. Ich hatte sehr viel Unterstützung von meiner Familie und ich hatte letztendlich Unterstützung von der baden-württembergischen Landesregierung, die für mich eine eigene Stelle eingerichtet haben in dieser Situation. Ich habe mir auch immer selbst versprochen, nie bitter zu werden, weil sich dann das Leben nicht lohnt, wenn man mit Ressentiments lebt. Aber es ist eine fundamentale Ungerechtigkeit, die weltweit natürlich immer noch und weiter passiert.
Sie haben gesagt, Sie haben die Gründe offiziell nie erfahren. Aber wie erklären Sie sich das? Woran lag es, dass man Sie damals abgelehnt hat?
Ich kann mir die Gründe natürlich schon vorstellen und so ein bisschen, was kommt dann auch unter der Hand, beispielsweise, dass sich der Bischof von Augsburg, der damalige Bischof Damaz, nicht vorstellen konnte, dass überhaupt eine Frau auf so einem Lehrstuhl sein könne. Aber ich habe natürlich über Themen gearbeitet, die für die Theologie wunde Punkte waren und auch heute noch sind, über Sexualität, über Körper, über Geschlechterverhältnisse. Ich fand, dass es höchste Zeit war, sich mit einer fatalen Situation auseinanderzusetzen, die ein hohes Kontrollbedürfnis hat gegenüber dem Körper und seinen Bedürfnissen. Und ich fand auch, dass es an der Zeit war, eine traditionelle kirchliche Sexualmoral zu verabschieden, die sich so als Schubladenschrank zeigt. Also ein Schubladenschrank, in dem dann einzelne sexuelle Handlungen in gut etikettierten Schubladen sind, sodass man immer weiß, wer was mit wem unter welchen Bedingungen darf. Und dann gibt es natürlich auch Schubladen, wo ganz Giftiges drin liegt, zum Beispiel Homosexualität.
Wie blicken Sie auf die heutige Rolle von Reinhard Marx angesichts dieser persönlichen Geschichte mit ihm?
Der damalige Bischof von Trier, heutige Kardinal Marx, hat mich damals nicht einmal informiert über eine Entscheidung, die er getroffen hat, die einem de facto Berufsverbot gleichkommt. Und das ist tatsächlich eine Form von Gewalt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Tatsache, dass Kirchenvertreter sexuelle Gewalt entweder direkt befördert oder indirekt in Kauf genommen haben, um sich selbst und die Kirche zu schützen. Ein Zusammenhang zwischen dieser Tatsache und der Tatsache, dass Kirchenvertreter versucht haben, Menschen, die Neues und anderes denken, auszuschließen. Kardinal Marx hat in seiner Erklärung von der inneren Freiheit, sein Amt aufzugeben und zu gehen, gesprochen. Der hat mir die Freiheit geraubt, zu bleiben und etwas zu verändern.
Es gab ja in der vergangenen Woche auch ein gemeinsames Outing von 125 queeren kirchlichen Mitarbeitern, also Menschen, die eine andere Sexualität leben als die, die die Kirche vorgibt. Warum ist Sexualität, auch vielfältig gelebte Sexualität, für die Kirche bis heute ein so großes Problem?
Da gibt es historische Gründe und ein ganz bestimmtes Verhältnis zur Tradition, sodass spätantike Strukturen beispielsweise und spätmittelalterliche Vorstellungen immer noch in Dogmen gegossen werden, die dann in den Köpfen und auf den Schreibtischen mancher zölibatär lebenden Menschen hin und her bewegt werden. Der zweite Grund, es gibt etwas, was ich institutionenpsychologische Gründe nennen würde, nämlich die Angst davor, dass eigenwillige Körper, lustvoll gelebte Sexualität und fluide Geschlechterverhältnisse die Ordnung stören. Und das dritte wäre das Festhalten an merkwürdigen und als moralisch verstandenen Prinzipien, zum Beispiel das Prinzip der Reinheit. Und hier gibt es eine interessante Geschichte über ein Opfer sexueller Gewalt. In dem Fall ist es eine nichtkirchliche sexuelle Gewalt. Maria Goretti, ein italienisches Mädchen, wurde als Elfjährige am Anfang des 20. Jahrhunderts vergewaltigt. Und so geht die Geschichte, ermordet, weil sie sich gewehrt hatte. 1950 wurde sie heilig gesprochen und die offizielle Begründung heißt, weil sie dem Tod der Sünde vorzog. Und ich frage mich, was das bedeutet hat für die Millionen von Frauen in Europa, die im Zug des Zweiten Weltkriegs vergewaltigt wurden. Darüber müssten wir sprechen.
Also sexuelle Gewalt, die jemand erlebt, wurde da als Sünde gedeutet, auch für das Opfer. Das ist ja wirklich sehr verquer und skandalös. Sind Sie noch Mitglied in der katholischen Kirche?
Ja, aber die Zeit, in der Kirche für mich Heimat war, in der ich so als schüchternes Mädchen aus einfachen Verhältnissen gestärkt wurde, die ist lange vorbei. Ich bin bisher nicht aus der Kirche ausgetreten, vermutlich weil hier auch ein Stück Verbundenheit mit dieser lang vergangenen Zeit mitschwingt und ein anderes Stück ist die Verbundenheit mit denjenigen KollegInnen, die hier in Deutschland, aber auch weltweit, von Indien bis hin nach Lateinamerika, gegen Widerstände hervorragende Arbeit leisten. Aber wie lange sich das für mich noch so zeigt, das weiß ich nicht.
Sagt Regina Amicht-Quinn, nachdem ihr die katholische Kirche beruflich Steine in den Weg gelegt hat, hat sie trotzdem Karriere gemacht. Heute leitet sie das Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen.